Heute im Dialog Alfred Schier mit Oswald Kolle.
Keiner hat das sexuelle Verhalten der Deutschen stärker verändert als Oswald Kolle. Millionen sahen seine Filme, lasen seine Bücher, Das Wunder der Liebe, Deine Frau, das unbekannte Wesen. Auch heute noch kämpft er gegen Tabus, Sexualität im Alter, Bisexualität, Sterbehilfe. In zwei Wochen wird Oswald Kolle 80 Jahre alt. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Wie schön. Guten Tag.
Herr Kolle, seit 50 Jahren im Dienste der Aufklärung. Macht Sex immer noch Spaß?
Also mir persönlich hat es immer Spaß gemacht und macht es heute auch noch Spaß. Ich habe eine Frau, nach dem Tod meiner Frau, eine neue Frau gefunden, was meine Frau auf dem Totenbett mir angeraten hat. Du kannst nicht alleine sein, such dir eine neue Frau.
Ihre Frau ist 2000 gestorben?
2000, nach 50 Jahren zusammen sein, war für mich ganz entsetzlich. Ich fühlte mich vollkommen zu Ende. Und sie hatte mir aber angeraten, such dir eine neue Frau, nicht zu alt, nicht zu jung. Und heiraten musste sie auch nicht unbedingt. Und die habe ich dann 2 Jahre später gefunden. Das ist eine große Liebe geworden. Zweite große Liebe in meinem Leben. Und wir sind seit 6,5 Jahren zusammen und haben immer auch sexuell, erotisch viel Freude aneinander.
Jetzt ist Sexualität im Alter ja nach wie vor ein Tabu. Warum?
Ja, das ist ein doppeltes Tabu. Die Älteren haben häufig das Gefühl, ich habe jetzt Falten, Sex ist was für junge Körper, das ist ästhetisch, ich bin ein bisschen zu dick, niemand will mich mehr anschauen. Ich versuche den Älteren dieses Tabu wegzunehmen und zu sagen, habt Mut dazu, ihr habt vielleicht nicht mehr die junge Haut, aber schaut nicht, was ihr nicht habt, sondern was ihr habt, nämlich Lebenserfahrung, eine Fähigkeit zur Zärtlichkeit. Ihr kennt euren eigenen Körper, eure eigenen Wünsche, ihr kennt auch die Wünsche des Partners oder der Partnerin und macht das. Und der andere Teil ist natürlich, weil es spiegelt sich, es reflektiert, die Älteren reflektieren sich natürlich an den jungen Leuten, die ihnen das Gefühl geben, das ist was für uns. Wir wollen euch, wir wollen Oma und Opa uns nicht vorstellen im Bett. Ja, wir wollen, ihr sollt schön auf der Parkbank sitzen und den Himmel anstarren und alte Lieder singen, aber nicht euch im Bett bewegen und erotisch sein. Das muss man den jungen Leuten sagen. Erstmal gibt es ja Hoffnung. Nicht? Ihr seid eben nicht, wie ihr glaubt, mit 45 ist das Sexualität zu Ende, sondern es geht eben sehr lange, wenn man will. Nicht? Und wenn man will, natürlich muss man nicht Leute unter Druck setzen, wenn sie älter sind und ihr müsst das noch machen, das ist ja Unsinn. Aber die es wollen, denen soll man helfen, im Übrigen auch medizinisch. Ich sage auch den alten Leuten immer, geht zum Arzt, wenn ihr Hilfe braucht.
Das ist das Stichwort Viagra. Benutzen Sie selber persönlich
Viagra?
Ich
benutze ab und zu Viagra, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen müde, bin erschöpft, bin gestresst. Und das tut uns beiden gut, weil man mit Viagra eben gerade dieses Problem der Erektionsschwäche, das im Alter natürlich häufiger vorkommt, kann man den Stress aus dem Bett holen. Nicht? Man kann wieder spontan Liebe machen. Und ich sage Ihnen nur eines, weil neulich vor einem Vortrag kam ein junger Mann zu mir und hat mir gesagt, warum braucht ein alter Mann von 70 denn noch so eine Pille? Ja, der hat doch genug Schönes erlebt. Ich sage, wenn Sie die Antwort haben wollen, holen Sie sich heute Abend von Ihrem Großvater. Nehmen Sie ihm, reißen Sie ihm die Brille von der Nase, zertrampeln Sie die Brille und sagen, du hast genug Schönes gesehen, Alter. Ja, dann kriegen Sie Ihre Antwort. Wahrscheinlich 2 Ohrfeigen links und rechts. Da sagte, ich habe das nicht so gemeint. Ich sage, Sie haben es aber so gesagt. Und Sie haben mich gemeint damit. Und ich werde böse, wenn Sie sowas sagen.
Das war jetzt ein sehr schönes Plädoyer. Die Zeit, als Ihre Filme, Ihre Bücher die großen Erfolge hatten, Das ist 40, teilweise schon mehr als 40 Jahre her. Wie hat sich denn die Sexualität inzwischen entwickelt? Sind also, wir Deutschen insgesamt freier, unbefangener geworden?
Ja, wir sind insgesamt unbefangener geworden. Die Gesellschaft ist toleranter geworden. Die Gesellschaft hat auch eine ganze Reihe von sexualfeindlichen Gesetzen aus dieser Zeit weggeputzt, verändert oder ganz weggenommen. Ehebruchparagraphen, Kuppeleiparagraphen, Homosexuellenparagraphen sind weg. Ja? Und wenn ich mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass 2 deutsche Regierungschefs inzwischen schwul sind und sich dazu bekennen und von der Bevölkerung trotzdem total akzeptiert werden, ich hätte ihn ausgelacht. Also die Gesellschaft hat sich verändert. Die Umfrage, die wir gemacht haben, eine Online-Umfrage, die zeigt zum Beispiel ganz deutlich,
dass über Sexualität im Jahr 2008.
Sexualität im Jahr 2008. Wir haben hunderte von Fragen gestellt an insgesamt ungefähr 100.000 Leute, haben geantwortet von Alter von 16 bis 80. Und da stellt sich eben heraus, dass die ungeheuer große Mehrheit der Leute sagt, ob das stimmt oder nicht, aber sagt, wir können mit unserem Partner, ich kann mit meinem Partner gut über Sex reden und meine Wünsche äußern, sagen Frauen wie Männer gleichermaßen in der großen Mehrheit. Nicht? Also das ist eine der wichtigen Sachen, die wir haben. Wir haben auf der anderen Seite eine erschreckende Zahl, und das hängt mit dem Internet zusammen. Es gibt unendlich viele Männer wie Frauen, die täglich sich das reinziehen, diese Pornogeschichten, und dadurch auch ihr Bild von der Realität total verändern lassen. Das hat mich erschreckt, weil ich sage, da müssen wir noch viel mehr tun daran, aufklärend, um den Leuten klarzumachen, vergleicht euch nicht mit diesen Idealtypen und vergleicht eure Sexualität nicht mit dem, was da auf der Leinwand passiert. Das sind Erfindungen, nicht? Das sind Märchengeschichten. Und da
darf
muss
ich da
man
gerade mal einhaken? Sie sind ja schon sehr häufig in Fernsehinterviews gefragt worden, was ist mit Pornografie, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Und da haben Sie in der Vergangenheit in aller Regel gesagt, das ist in Ordnung zur Anregung für Paare oder allein. Das unterscheidet sich ja ein bisschen, was Sie jetzt sagen. Liegt das am Internet oder woran liegt das, dass Sie da jetzt eine deutlich skeptischere Position haben?
Nein, ich habe immer gesagt, Pornografie kann anregend sein für Paare, wenn sie sich das zusammen angucken und sagen, da macht uns an.
Dann ist die Pornografienutzung ja wahrscheinlich in 90% aller Fälle eher alleine.
Eben alleine. Und da habe ich aber vor Jahren schon gesagt, ich habe Angst, gerade durch das Internet, was eine andere Qualität und Quantität der Pornografie möglich macht. Nicht? Man muss eben nicht zu Beate Uhse oder irgendwo hingehen und sich was kaufen, sondern man kann es jeden Tag sehen. Und wir haben eben eine Unzahl von Leuten, die jeden Tag sich das reinziehen. Und ich habe vor Jahren schon immer gesagt, das alleine gucken, das kann süchtig machen. Und ich habe Angst davor, dass wir uns zu einer Masturbationsgesellschaft entwickeln. Nicht? Wo eigentlich beide.
Die Leute sind nicht mehr in der Lage zu Sexualität in der Partnerschaft,
nein,
weil
sie,
es alleine
sie bemühen
viel einfacher
sich nicht
zu
mehr.
Haben ist.
Es ist einfacher. Nicht? Ja. Natürlich ist es einfacher. Nicht, Sie kennen Sie, wenn Sie das so Pornoseiten aufschlagen, dann wird Ihnen versprochen, also Orgasmus innerhalb 30 Sekunden. Nicht? Das ist natürlich fürchterlich. Nicht? Und in der Partnerschaft muss man halt auch ein bisschen arbeiten, auch an der Partnerschaft, sich auf den Partner eingehen und so weiter. Und das tun dann manche Leute nicht mehr. Auch wenn sie Partner haben, das kommen immer mehr Signale, nicht? Gerade speziell von Frauen, die sagen, mein Mann lässt mich links liegen. Der lässt mich allein im Bett liegen. Er guckt sich inzwischen Pornos an.
Ist das jetzt ein spezielles Problem des Internets und der Pornografie oder ein generelles Problem unserer Gesellschaft? Also ich möchte jetzt reden über diese Allgegenwart von Sexualität auf Werbeplakaten, im Fernsehen. Macht das die Menschen generell müde an der Sexualität, weil es da gar kein Geheimnis mehr gibt, weil es ständig nackte Männer und Frauen
zu sehen
gibt?
Nein, also das zeigt sich in allen Umfragen, in allen Untersuchungen. In den letzten 50 Jahren hat sich die Häufigkeit nicht verändert. verändert im Ganzen. Durchschnittshäufigkeit von sexueller Betätigung, das hat sich nicht verändert.
Wie bei Martin Luther zweimal die Woche.
Ja, sowas ungefähr.
Oder ist das übertrieben, weil die Menschen schon damals übertrieben haben und die Leute haben viel weniger Sex?
Naja, gut, also so Statistiken, da ist Luther schon einer der ersten Menschen, der das nicht hätte sagen sollen, weil Menschen messen sich da dran. Und das ist falsch. Man muss weg von der Statistik, man muss seine eigene Geschichte machen, man muss den Leuten auch sagen, vergleicht euch nicht mit solchen Statistiken, nicht? Weil das hilft euch nicht. Das macht euch höchstens enttäuscht oder also bitte nicht an Statistik. Durchschnittswerte stimmen nie, nicht? Und ein Durchschnittswert, der sich ergibt, der den 16-Jährigen und den 80-Jährigen praktisch zu einem Durchschnitt bringt, das ist idiotisch.
Ich habe übrigens eine interessante Statistik gelesen, jetzt wo wir schon dabei sind, dass 50-Jährige häufiger Sex hätten als 20-Jährige, einfach weil die in einer Partnerschaft sind und häufiger Gelegenheit haben. Kann das stimmen?
Ja, natürlich. 16-, 17-Jährige, 20-Jährige haben eben häufig keinen Partner, nicht? Oder sind gerade auf der Suche nach einem neuen Partner. Und da kommt das interessanteste Ergebnis der Umfrage übrigens ganz schnell, weil sich herausstellt, dass die ganz, ganz große Mehrheit, auch der jungen Leute schon, von einer lebenslangen Partnerschaft träumt.
Mit das Treue heißt, und allem.
Mit Treue und allen und allem. Also das ist eine interessante Geschichte. Das gibt mir insofern recht, weil es in meinen damaligen Auseinandersetzungen mit den 68ern eben eine Rolle spielte. Weil diese Zweisamkeit ist doch überholt. Der Kolle will da was bewahren, was längst vorbei ist. Aber ich habe immer gesagt, die Leute träumen von Zweisamkeit.
Das ist eine schöne Überleitung, weil wir wollen anlässlich Ihres 80. Geburtstages und Ihrer Autobiografie, die Sie geschrieben haben, Ich bin so frei, 140 Millionen Menschen haben Ihre Filme gesehen. Um das zu verstehen, diese ungeheure Wirkung damals, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, muss man natürlich sich die Zeit vor Augen rufen. Wie sah es damals aus in deutschen Schlafzimmern?
Ja, es war eine finstere Zeit, mit großem Elend hauptsächlich für die Frauen. Nicht? Die Frauen waren unaufgeklärt und trafen auf unaufgeklärte Männer, häufig Gleichaltrige, wenn sie jung waren. Und eine Mehrheit der jungen Frauen, die mir geschrieben haben, auch der Älteren, haben das erste Erlebnis als eine Art Vergewaltigung empfunden, nicht? Dass sie überkommen. Aber dann war es eben so, dass der erste Kuss hieß Verlobung, der erste Geschlechtsverkehr hieß Heirat. Nicht? Und meistens gezwungen, weil man eben ein Kind bekam. Und es war eine sehr katholische Sexualmoral, die eigentlich sagte, selbst in der Ehe, also vor der Ehe war sowieso alles Unzucht. Nicht? In der Ehe sollte nach der katholischen Moral auch nicht zu viel Lust, nicht? Man sollte sich nicht etwa gehen lassen, sondern immer daran denken, dass Gott der Herr sein Auge auf uns hat. Und so haben sich die Leute halt auch verhalten, nicht? Es war, ich erinnere mich, dass bei der ersten Film, einer der Zensoren sagte, sie wollen wohl die ganze Welt auf den Kopf stellen. Jetzt soll sogar die Frau schon oben liegen, nicht? Weil das war eben nicht die klassische Missionarshaltung. Also ich kann mich nur daran erinnern, wir haben damals als junge Menschen einen Witz gehabt, ganz kurz, der Mann liegt mit seiner Frau im Bett und er sagt plötzlich zu ihr, entschuldige Liebling, habe ich dir wehgetan? Und sie sagt, nein, wie kommst du denn darauf? Sagt er, ich hatte das dumpfe Gefühl, dass du dich eben bewegt hast. Nicht? Das war, ja, und so war es eben, nicht? Und jetzt musste man sowohl den Männern klar machen, geht auf die Frauen ein, nehmt euch Zeit, nicht? Versucht euch zu üben, auch in Zärtlichkeit, in allen möglichen anderen Dings, statt des Coitus. Und den Frauen musste man sagen, bewegt euch auch. Also sagt auch, was ihr wollt. Nicht? Und holt euch eure Lust. Holt euch eure Lust, so wie ihr das wollt. Also den Frauen begreiflich machen, ihr müsst eure eigene Sexualität definieren, entwickeln und nicht nur auf die Sexualität des Mannes schauen.
Jetzt haben Sie ja ein Stichwort schon angebracht, die 68er. Zeitlich war das genau zur selben Zeit. Das Wunder der Liebe, Ihr erster großer Filmerfolg, das kam im Frühjahr 1968 in die Kinos parallel zu den 68ern. Und sexuelle Revolution und Studentenrebellion, das ist bei uns so jetzt 40 Jahre später, man denkt das immer gemeinsam, als ob das zusammengehört. Ja. Das, was Sie gesagt haben, geht ja eher in eine andere Richtung.
Ja, es geht in die ganz andere Richtung. Ich habe die 68er wirklich bewundert für ihren politischen Mut, Strukturen zu ändern, die Väter zu fragen, wo warst du denn während dieser Jahre, nicht? Es waren zu der Zeit, liefen die Auschwitz-Prozesse, die mich ungeheuer erregt haben, weil in diesen Auschwitz-Prozessen von den Richtern praktisch gesagt wurde, oder von der Gesellschaft auch, da gab es eine kleine Gruppe von üblen Verbrechern, die urteilen wir jetzt ab. Und damit entlasten wir das ganze deutsche Volk. Die Studenten haben gesagt, Papa, wo warst du denn? Ich habe dich doch in der Uniform, das Bild gesehen, du hast doch die Nazi-Uniform getragen, hast du mitgeprügelt.
Also das hat sie gestört,
hat ihnen gefallen.
Das hat mir gefallen. Was hat sie gestört?
Ja, sie gestört, sie waren völlig auf dem falschen Dampf mit Sexualität. Sie hatten das Gefühl, wenn man die Leute schockiert, kann man an einem großen Schraubenschlüssel, kann man das alles verändern. Ich habe gesagt, das ist Unsinn, ihr provoziert, ihr schockiert und ihr seid frauenfeindlich. Also ein Spruch wie, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, ne? Das ist einfach frauenfeindlich. Und sie hatten den Trick 17. Jeder junge Mann hat das mal gemacht, nehme ich an, wenn du mich wirklich liebst, zum Mädchen zu sagen, dann gehst du auch mit mir ins Bett. Ne? Die 68er haben das erhöht, politisch. Die haben gesagt, wenn du politisch richtig gut links sein willst, ne, dann gehst du mit uns allen ins Bett. Also das war die Haltung. Und ich habe immer gesagt, ihr schockiert die Bürger. Und die Bürger wollen nicht schockiert werden. Die müssen ganz langsam massiert werden, um zu begreifen, es gibt viele Sexualitäten, es gibt viele Moralen in der Welt, mit der man leben kann. Und man muss relativieren. Und das kann man nur ganz langsam machen, um den Leuten klarzumachen. Diese Moral, die hier in dem Land herrschte, ist nicht eisern und ewig. Man kann sie verändern.
Man hat Ihnen ja damals auch von Seiten der 68er-Bewegung vorgeworfen, der Oswald Kolle, der ist in Wirklichkeit ein Bürgerlicher, der eine ganz spießige Institution, nämlich die Ehe, retten will.
Ja, ja.
Und wenn man jetzt Ihre Biografie anschaut, dann ist das ja auch so. Sie haben 1943 geheiratet, Ihre Frau ist im Jahr 2000 gestorben, 47 Jahre Ehe, 3 Kinder. Welche Bedeutung hatte denn die Ehe für Sie ganz persönlich?
Man muss wieder in die Zeit zurückgehen. Die Freiheit, die wir jetzt für Jugendliche erkämpft haben, nicht in den Jahren, dass sie leben können, dass sie normal leben können. Ich hätte nicht mal Lokalchef werden können in der Frankfurter Neuen Presse, wenn ich nicht geheiratet hätte. Das hat man mir deutlich gesagt. Du musst dein Leben ehrlich machen. Du musst die Frau ehrlich machen. Du musst die Frau, hieß das damals, von der Straße holen. Nicht? Du kannst nicht dauernd mit der da rummachen und nicht heiraten. Das war damals vollkommen klar. Uneheliche Kinder wurden verteufelt. Nicht? Das war also ganz schlimm. Deswegen haben wir geheiratet. Also das heißt, den Stempel vom Standesamt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir beide an eine lebenslange Partnerschaft geglaubt haben.
Sie haben allerdings immer die offene Zweierbeziehung propagiert. War denn das etwas, was Sie der Ehe aufoktroyiert haben? Was hat denn Ihre Frau dazu
gesagt? Nein, wir beide haben das miteinander nach 4 Jahren Kämpfen, alle möglichen Kämpfe, wo sie Freunde hatte, ich Freundinnen und auch Freunde.
Also war schon gegenseitig, weil häufig sagen die Kritiker, das ist dann der Mann, der hier seine Seitensprünge rechtfertigt.
Hätten wir es doch nicht 50 Jahre, sie war ja die Stärkere in unserer Beziehung. Sie war die Starke, ich nicht. Ich war eher, sie musste mich stützen. Nicht? Ich war eher, auch in der Arbeit hat sie mich gestützt und auch in ihren Beziehungen. Und sie hat ja häufig im Fernsehen ist sie aufgetreten, um dazu Stellung zu nehmen, um dieses Gerücht, dass ich das irgendwie hier wegzuputzen.
Gibt es irgendwelche Regeln, Spielregeln, damit sowas funktionieren kann? Eine offene Zweierbeziehung, Offenheit oder besser nicht sagen?
Nein, Offenheit, ja, nur Offenheit. Nicht? Und wir haben das beide immer so gehalten und es war auch gut so. Wir haben offen darüber gesprochen, nicht über jede Einzelheit. Das muss man ja nicht tun. Und wenn eine Geschichte überhaupt nicht interessant war oder auf Dauer hätte gefährlich werden können, musste man ja auch nicht über alles sprechen. Aber das hat sich so eingependelt in 50 Jahren. Ja. Wir haben immer darüber, sie war sehr frei, nicht? Es gibt eine wunderschöne Geschichte, dass eine Frau gesagt hat, ich kriege ein Kind von ihrem Mann. Und hat meine Frau spontan gesagt, oh, wie schön, der macht schöne Kinder, bringen Sie es her. Nicht? Da haben wir nie wieder was von gehört, weil die wollte natürlich da ein bisschen stochern. Ja. Also das hatten wir nicht, wir hatten eine Art von wichtiger Treue, absolute Treue.
Also eine fast 50- oder über 50-jährige Beziehung, wir haben es schon erwähnt, Ihre Frau ist im Jahr 2000 gestorben. Jetzt müssen wir dazu sagen, Sie leben in Holland und in Holland ist Sterbehilfe erlaubt. Sie haben in Ihrem Buch sehr frei über dieses Fakt berichtet. Das war im Jahr 2000 und Ihre Frau war sehr krank.
Ja. Sie hatte Krebs und dieser Krebs hatte sich, was wir schon vermutet hatten, ins Rückenmark ausgedehnt, ins Rückenmark. Ja. Und da waren Anzeichen dafür. Und sie hatte sehr deutlich gesagt, wenn das so ist, ich lasse mich nicht mehr behandeln, dann will ich Euthanasie haben. Es ist dann etwas anders gekommen. Sie ist plötzlich gestürzt und sie war querschnittsgelähmt und hat dann noch 2 Tage gelebt und gesprochen auch. Und wir haben lange Gespräche noch geführt.
Also Ihre Frau war in der Lage zu sagen, ich will jetzt sterben.
Ja, ja,
sie musste nicht interpretieren, was sie vorher gesagt hat.
Nein, das
sie konnte
ja immer
ihren
darum.
Willen klar
nein,
artikulieren.
Es ist dann keine in dem Sinn technisch mögliche Euthanasie geworden. Das hing auch damit zusammen, dass unser Hausarzt, der das machen wollte, im Urlaub war und weit weg war. Es ist dann eine Art Selbsthilfe geworden von ihr aus, nicht? Aber ich habe mit dafür gesorgt, dass das alles so möglich war mit den Ärzten und so weiter. Ne? Aber das ist in Holland ist das Gesetz ist in dem Sinn ganz eindeutig. Euthanasie darf sein, wenn ein Mensch terminal krank ist, nichts mehr zu verändern ist, keine Behandlung mehr hilft und wenn der Patient selber sagt, ich leide so unerträglich, ich möchte bitte, dass ein Ende gemacht wird und dann kann der Arzt das machen, wenn er einen zweiten Arzt hinzuzieht. Mhm. Und dann kann das nach dem Wunsch des Patienten geschehen an dem Tag und zur Stunde, wo er das will.
Mhm. Und Ihre Frau war noch selber in der Lage?
Sie konnte noch selber die Morphiumpumpe hochdrehen. Mhm. Also so ist es gelaufen.
Wie haben Sie Abschied genommen von Ihrer Frau?
Ach, das war fürchterlich, natürlich nicht. Man weiß dann jetzt gleich, geschieht es nicht. Das ist ein Ding, aber das ist Liebe. Das ist für mich Liebe, dass man einen Partner nicht in dem Moment im Stich lässt, nur weil man selber leidet. Das war die Situation nach 2 Tagen. Und sie war halt so, und ich meine, das war nur, wenn man vielleicht über die Ehe nochmal das eben sagen kann, sie war in diesen letzten 2 Tagen und Nächten mehr interessiert an mir, an der Frage, wie lebst du weiter? Du kannst nicht allein leben, du musst dir eine neue Frau suchen, du musst das und das. Und sie hat eine der schönsten Sachen, wie ich noch immer sage, ich kann da immer noch lachen drüber, auch in der Trauer kann man noch lachen, wenn sie gesagt hat zum Schluss, ich habe noch einen Wunsch, was du machen musst. Du musst bei dem und dem Geschäft, musst du 5 Schießerunterhosengröße 7 kaufen. Ja? Das hatte sie nämlich sich vorgenommen, das noch zu tun. Und durch diesen plötzlichen Sturz konnte sie das nicht mehr tun. Ich bin auch in das Geschäft gegangen. Ich möchte den letzten Wunsch meiner Frau erfüllen.
Die Kinder waren auch dabei im Moment des Abschieds von ihrer Frau. Das hat ja immer sehr viel damit zu tun, in welcher Situation möchte ich sterben. Würden Sie sagen, Ihre Frau ist in Würde gestorben?
Ja, das wollte sie auch. Schauen Sie, wie sie gestürzt ist. Ich bin da reingekommen morgens ins Krankenhaus. Sie ist nachts abtransportiert worden nach dem Sturz von der Ambulanz. Und ich bin morgens gekommen und wir haben mit dem Arzt gesprochen. Und dann ist der Arzt weggegangen. Und er sagt, das ist hoffnungslos, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und sie hat zu mir gesagt, du weißt, was du jetzt zu tun hast. Und er sagt, ja, das weiß ich. Ne? Ich muss dafür sorgen, dass das alles läuft, auf eine gute Weise. Dass du in Würde sterben kannst. Also so ehrlich waren wir immer miteinander.
Und haben
wir
sie
hatten natürlich oft gesprochen. Ne?
Nie moralische Bedenken gehabt, darf ich das tun?
Nein, überhaupt nicht. Nein, wir haben ja beide seit 30 Jahren, gehörten wir einer Vereinigung an, der Niederländischen Vereinigung für freiwillige Euthanasie. Wir haben uns jetzt umgetauft zu freiwillige Lebensbeendigung, weil das Wort Euthanasie manchmal beladen ist. Aber wir haben da mitgearbeitet, moralisch an dem Gesetz, das zum Schluss endlich zustande kam, mit großer Mehrheit, auch der christlichen Parteien. Nicht? Das war ein Mensch muss in Würde sterben dürfen. Darum geht es. Nicht? Wenn er nicht mehr, wenn er sagt, ich entmensche. Nicht? Und das ist ja dieses Gefühl. Nicht? Ich kann nicht mehr atmen selber. Ja? Meine Frau hat gesagt, oder der Arzt hat gesagt, wir können sie jetzt am Leben erhalten, aber nur mit im Atemgerät. Und sie sind dann praktisch eine lebende Leiche. Nicht? Und das wollte sie nicht. Sie hat gesagt, um Gottes Himmels Willen, macht ein Ende.
Das war heute im Dialog Oswald Kolle. Herzlichen Dank an Sie hier im Studio. Danke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie mal einen Dialog verpasst haben, den Dialog gibt's im Internet zum Herunterladen unter www.phoenix.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem weiteren Programm.
Okay.